Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich lese am Beginn ein Bibelwort aus dem Hebräerbrief, im Kapitel 11. Und zwar in Vers 1 bis 3. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Unsichtbare nicht aus dem Unsichtbaren kam. Ja, vielleicht wundert sich dieser oder jener, es ist einige Wochen her, da haben wir also die ersten beiden Verse schon mal miteinander betrachtet. Glaube heißt nicht vermuten, haben wir damals festgestellt, sondern Glaube heißt, jemand fest zu vertrauen und hier auf Gott zu vertrauen. Und wer auf Gott vertraut, wird entsprechend handeln. Ja, heute soll es um den dritten Vers gehen. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Wir werden sehen, welche Gründe es gibt, dem Schöpfer Gott zu vertrauen. Und wir werden sehen, welche Alternative so heute üblich ist, zu verbreiten. Und ich sagte, das Handeln folgt daraus. Auch über dieses Handeln werden wir nachdenken. Und ich habe also gesehen, dieses Handeln und die Folgen begegnen uns teilweise an Orten, wo wir es gar nicht so vermuten und wo wir in dem Moment gar nicht so darüber nachdenken, aber es ist alles irgendwie erklärlich. Ich habe mal versucht, den Vers 3 nochmal zu übertragen. Vielleicht geht es so: Weil wir an Gott glauben und ihm vertrauen, wissen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Befehl entstanden ist. Das Universum hat seinen Ursprung also nicht in natürlichen Dingen, die wir messen oder berechnen könnten. Das Universum hat seinen Ursprung also nicht in natürlichen Dingen, die wir messen oder berechnen könnten. Ja, aus dem Vers 1 hatten wir mitgenommen, Glaube heißt nicht vermuten, sondern Glaube heißt jemand fest vertrauen. Es ist aus dieser Richtung, die dem Vers 3 entgegensteht, ja immer so die Unterstellung, ja, ihr glaubt, dass Gott die Welt gemacht hat, wissen kann man es nicht, wir wissen, dass es von selber entstanden ist. Vielleicht werden wir heute sehen, dass das auch ein Stück Irreführung ist an der Stelle. Ja, wir werden schauen über diese Situationen und ja, ich möchte den Begriff dieser Gegenanschauung vorwegnehmen. Man nennt das Naturalismus, wenn einer sagt, es ist alles aus der Natur selber entstanden. Die Natur ist das Einzige, was es gibt. Und Naturalismus ist viel mehr als Darwinismus oder Evolutionslehre. Es gehört wirklich ein komplettes Weltbild dazu. Wir werden nachdenken über Grenzen der Naturwissenschaft. Wir werden schauen, wo Naturalismus hinführt, wenn wir es bis zu Ende denken. Viele Menschen, mit denen wir zusammenkommen, die denken nicht darüber nach, aber das machen nicht alle so. Es gibt schon Leute, die auch das zu Ende denken und die Konsequenzen begegnen uns und einen Ausblick wird es auch noch geben. Die öffentliche Meinung ist, dass die Natur, das Universum, das Leben den Menschen von selbst hervorgebracht hat. Die Natur hätte das Universum, das Leben den Menschen von selbst hervorgebracht, glauben viele Leute. Das nennt man Naturalismus. Und wer an einen Schöpfer glaubt, wird oft lächerlich gemacht. Er gilt als rückständig, unwissenschaftlich, mittelalterlich, Steinzeitmensch. Und noch schlimmer, wer sich zu seinem Schöpferglauben bekennt, und das vielleicht in verantwortlicher Position öffentlich bekennt, der muss in unseren westlichen Demokratien damit rechnen, dass er diskriminiert, im schlimmsten Fall seines Amtes enthoben wird. Das ist eigentlich, wenn wir sagen, in einem freiheitlichen System, ist es eigentlich untragbar, finde ich. Und es entspricht auch nicht der Gesetzeslage. Im Grundgesetz Artikel 5, Vers 3 steht nämlich, Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Aber wenn wir die Zeitung lesen, finden wir immer wieder Artikel, wo drin steht, was eben nicht gelehrt werden soll. Und im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, was uns ja, sagen wir, als Christen noch etwas Sorge bereitet hat, weil wir befürchtet haben, dass man dann gewisse Auswahl der Mitarbeiter nicht mehr treffen darf, Leute einstellen muss in kirchliche Werke auch, die dort nicht passend scheinen. Dort steht also drin, im Paragraph 1, Ziel des Gesetzes ist, die Benachteiligung aus Gründen der Religion oder Weltanschauung zu beseitigen. Benachteiligung aus Gründen der Weltanschauung zu beseitigen. Das kann dann eigentlich nicht bloß für die anderen gelten, das müsste dann auch für die gelten, die an einen Schöpferglauben haben. Und in Kapitel, Paragraph 2 steht, der Anwendungsbereich aus einem Paragraph 1 genannten Grund ist unzulässig, also Benachteiligungen sind nach diesem Grund sind unzulässig in Bezug auf, ja, und dort steht es nochmal drin, auf die Erwerbstätigkeit unabhängig vom Tätigkeitsfeld und beruflicher Position sowie für den beruflichen Aufstieg. Also ich kenne einen Naturwissenschaftler namentlich, wenn der seine Meinung öffentlich kundtäte, hätte Angst um seine Position, dass er seinen Job verliert. Wenn er einen Artikel schreibt über die Schöpfung und das Ergebnis ist, er kann seinen Namen dort nicht auftauchen. Er schreibt also und dann stehen andere Namen drüber. Das Gleichbehandlungsgesetz kann eigentlich nicht bloß für die Leute gelten, die Anstellungen in christlichen Werken suchen. Ja, 2003, weiß nicht, ob sich dies oder jener erinnert, ist in der Zeit, die Zeitzeitung, ne? Artikel erschienen im Kölner Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, unterbindet die Verquickung von Wissenschaft mit kreationistischen Inhalten, so war die Schlagzeile. Und was war passiert? Ein langjähriger Doktor, Abteilungsleiter, Fachmann, hatte auf der Institutswebseite, aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, also nicht im öffentlichen Teil, sondern in dem Teil, der unter seinem Namen erschien, seine Züchtungsforschungen bekannt gemacht. Das waren insgesamt über 1000 Seiten, die dort standen. Und neben dem Ergebnis seiner genetischen Forschungen hat er dort also auch seinen Zweifel geäußert an den herrschenden Darwinismus, Abstammungslehre, und das hatte also dort jemand gesehen und hat also so lange gerührt, bis es öffentlich wurde und das Ergebnis, die geschäftsführenden Direktor des Instituts sagten der Zeit, wir hätten uns lächerlich gemacht, würden wir diese Verquickung von wissenschaftlich abgesicherten Befunden und persönlicher Meinung weiterhin auf unseren Seiten dulden. Man hat es also dort gesperrt. Gute Teil, Lönnisch hat also seine Stelle behalten bis zur Pensionierung, das war noch einige Jahre. Ich würde das vermute, sein Chef stand hinter ihm. Er hat zwar seine Meinung nicht geteilt, aber er war dort edel an dieser Stelle, der Heinz Sädler. 2010 schreibt die Süddeutsche, Kreationismus im Schulunterricht pädagogischer Sündenfall. Mittlerweile gibt es in Deutschland tatsächlich Schulen und Lehrer, die sich relativ dazu bekennen, Kreationismus zu lehren. Das betraf die evangelischen Bekenntnisschulen, etwa 100 in Deutschland. Fast alle Schulen sind staatlich anerkannt und erhalten damit finanzielle Unterstützung vom zuständigen Bundesland, das etwa die Kosten für das Lehrpersonal übernimmt. So viel zum Thema Freiheit der Lehre in der Süddeutschen Zeitung. 2014 haben wir gehört, Verbot von Unterrichtsüberschöpfung in Privatschulen Großbritanniens. Also man hat es dort erreicht, dass also auch an den Privatschulen, auch an christlichen Schulen, wenn dort herauskommt, dass irgendwie die Evolution in Zweifel gezogen wird, dass irgendwo das Dogma in Zweifel gezogen wird, dass alles aus sich selber entstanden ist und kein Gott dort irgendwie einen Anteil dran hat, dass dann die Förderung entzogen wird. Und das bezieht sich nicht bloß auf die naturwissenschaftlichen Fächer, sondern auf alle, also auch auf Religionen. Danken wir Gott für die noch Situation in Deutschland. Es gibt auch hier andere Stimmen, aber sie haben noch kein Gehör gefunden. Möchte an der Stelle erinnern an die christliche Schule, an das evangelische Schulzentrum, was wir auch in Chemnitz haben dürfen, wo die Mehrheit der Schüler aus nichtchristlichen Familien stammt. Und die Familien, die Eltern, die den Schulvertrag unterschreiben, die wissen und die kriegen gesagt, was wir über Schöpfung denken und lehren. Ja, in Anstoß zu beten für diese Schule, dass es Gott schützt, dass es weitergehen kann. Und ja, die christlichen Eltern unter uns, vielleicht gibt es sich Gelegenheit, dort auch mal ein Kind hinzuschicken, weil es ist wichtig, dass dort auch Christen in die Klasse gehen. Ja, wieso diese Aufregung? Es ist ja so viel möglich heute und jeder kann machen, was er will. Und dort gibt es diese Aufregung. Es gibt Schulen, die Christen verantworten, wo die Schüler gut sind, wo die Eltern Nichtchristen ihre Kinder lieber hinschicken als in andere Schulen. Und ja, wo, ich weiß nicht, wie viel Prozent, 1% oder 2 oder 3 der Zeit die Evolution in Zweifel gezogen wird. Und hier schreibt die Süddeutsche, es ist unverantwortlich, dass die das Geld kriegen. Ne? Und anderswo auch. Es liegt daran, glaube ich, weil Naturalismus, die Weltanschauung, die dahinter steht, hinter diesem Streit, viel mehr ist als Darwinismus. Und die Wirklichkeitsauffassungen begegnen uns alltäglich. Diese Leute gehen davon aus, dass der Ursprung der Welt also nicht geistig ist. Er ist materiell und nicht oder wenig geordnet. Ja, gut. Das Höhere oder Komplexere stammt vom Niederen oder Einfacheren ab. Und das ist ein Prinzip, das begegnet uns immer wieder in der Argumentation, dass das Höhere vom Niederen, das Komplexe vom Einfachen abstammen würde. Ich bin der Überzeugung, es sind viele Sachverhalte dann einfach hineingestellt, was man, wenn man genauer hinschaut, gar nicht so finden kann. Sie gehen davon aus, dass die Welt und alle ihre Ausstattungsmerkmale, alles, was uns so begegnet, das entwickelte sich auf der Grundlage blinder Naturvorgänge, Zufall. Und ja, wie kann das sein? Man muss dann der Materie, die es gibt, so ein praktisch unbegrenzt schöpferisches Potenzial anheimstellen. Ja. Also so ein Stichwort ist die Selbstorganisation, wo sich so Strukturen bilden. Dann wissen wir heute, dass also dort schon in der Atomstruktur schon vorgegeben diese Kristalle, die sich bilden. Ja, und es müsste dann also alles, was es gibt, auch die Biologie, müsste dann im Ausgangsmaterial schon vorhanden gewesen sein. Die hochgradische Ordnung der Welt ist eine Variante der Unordnung. Aber letztlich können Sie es nicht erklären. Es ist eben so, dass wir da sind, dass Menschen da sind. Es ist eben so. So sagen die. Und sie sagen, der Geist, in der Weise das Bewusstsein, dass ich weiß, ich bin ich und du bist du, das ist also auch nur eine Variante der Materie, in der Ausprägung des Nichtgeistigen. Und gleichfalls radikal unerklärbar. Der Mensch ist nichts als Materie, der ist letztlich vollständig durch blinde, nichtgeistige Faktoren festgelegt und hat demzufolge keinen freien Willen. Wir werden noch drauf kommen. Also so behaupten sie. Ja. Es folgt daraus, eine objektive Moral und Ethik gibt es nicht. Man kann nicht wissen, was gut und was schlecht ist. Das Moralvorstellungen sind bei denen, bei den Naturalisten relativ. Und die entwickeln sich heute so, morgen so, so wie man das gerade benötigt. Und letztlich stammen sie aber von nicht moralischen Sachverhalten her, meinen sie, und sind darauf zurückzuführen. Also, was ich für gut und böse finde, wäre nach deren Aussage auf die Chemie zurückzuführen. Sie meinen, es gibt also keinen Gott, keine objektive Gerechtigkeit, keinen Sinn. Und mit dem körperlichen Tod, meinen sie, hören alle Menschen auf zu existieren. Und sie müssten dann natürlich auch keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Wir werden dann gleich sehen, wo das hinführt. Aber vorher wollen wir uns ein bisschen erholen hier. Und so heißt der nächste Abschnitt bei mir, der biblische Schöpfungsglaube. Psalm 90, Vers 2. Da steht, noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt, und du die ganze Welt in Wehen erschufst, warst du Gott da und bist in alle Ewigkeit. Biblischer Schöpfungsglaube, Gott ist ewig und Schöpfer der Welt. Dann 1. Mose 1, Vers 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Was sehen wir da? Gott hat einen Plan. Es ist nicht planlos. So sagt uns die Bibel. Gott hat einen Plan. Also ich habe immer bloß eine Stelle rausgenommen. Es gibt noch viel mehr. Sonst schaffen wir es nicht. Dann habe ich noch die Epheser 2, Vers 10. Da steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns bereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das ist ein bisschen eine andere Übersetzung, hat mir gefallen, diese Wiedergabe. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns bereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Ich habe dazu geschrieben, wir haben eine Aufgabe. Wir sind ein Teil von Gottes Plan, wozu diese Welt geschaffen worden ist. Ich und du, jeder von uns. Das ist ein Gedanke, der lehrt den Naturalisten das Gruseln. Ja, also das ist völliger Gegensatz. Ja. Und als letztes, ja, und das mag vielleicht mancher nicht hören, vielleicht ist auch das ein Grund der Verbissenheit, dass ja, und das steht im Psalm 33. Und ich möchte die Zusammenfassung vorab sagen. Es ist, ich habe drüber geschrieben, als Schöpfer ist Gott der Ursprung von Recht und Moral. Also, da Gott die Welt geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, dann kann er auch sagen und festlegen und letztverbindlich festlegen, was damit werden soll und wie es funktionieren soll und wie es zu gebrauchen ist. Ja, und dann kann es nicht sein, dass ja, sich das irgendwie ergibt oder dass man das ändern könnte oder dass sich da jeder seinen Teil so ausdenkt, was gut und böse ist. Psalm 33, jubelt über Jahweh, ihr Gerechten, zum Redlichen gehört der Lobgesang, preist Jahweh mit der Leier, musiziert ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt ihm schön mit Jubelklang. Das Wort Jahwes ist richtig. Er beweist es durch sein Tun. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll von der Güte Jahwes. Durch Jahwes Wort entstand der Himmel, sein ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er fasst das Meereswasser wie mit einem Damm, in Kammern legt er die Fluten. Alle Welt fürchte Jahwe. Vor ihm sollen beben die Bewohner der Erde, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Ja, Jahwe zerbricht die Beschlüsse der Völker, er vereidelt ihre stolzen Gedanken. Die Ratschlüsse Jahwes, der Ratschluss bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens überdauern die Zeit. Wie glücklich das Volk, das Jahwe zum Gott hat. Das Volk, das er als Eigentum wählte. Jahwe schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Erde. Er hat ihnen allen das Herz gebildet. Er schaut auf alle ihre Werke. Soweit. Wie gesagt, wir sind davon ein ganzes Stück abgekommen in dem, was unsere öffentliche Meinung so betrifft. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich ja so ein bisschen nach Quellen gesucht. Wann war es ein Thema und so. Und mir ist aufgefallen, zumindest im Internet kann man das schön eingrenzen, ja nach der Zeit. Und der Schwerpunkt der Diskussion war um das Jahr 2007 herum. Wie kommt das? Ja, 2006 hat Richard Dawkins sein Buch Der Gotteswahn veröffentlicht. Und da war das also eine große Diskussion in allen Medien. Dann 2007 kam das hier in Deutschland rum, offensichtlich. Anfangs habe ich mich gewundert oder ja, sagst, wie kommt das? Es scheint etwas aus dem Spiegel auch verschwunden zu sein. Bin da jedenfalls nicht so fündig geworden, so absolut zu diesem Thema in dieser Breite. Es könnte aber auch sein, und man ist schon drüber weg. Man hat es schon akzeptiert. Und wir sind jetzt dabei, die Folgen umzusetzen. Ich sehe das an den Wandlungen der Moral und des Gut und Böse, was wir gegenseitig zurzeit haben. Dass Dinge, was über Jahrhunderte, sag ich mal, gesetzt war, mittlerweile angezweifelt wird. Und so, wir haben vorhin gehört, oder ich hatte vorgetragen, wie das ist mit der Moral im Naturalismus. Und ich meine, es könnte sein, wir erleben das jetzt. Im alten Israel war das gewesen, wenn das Volk abgewichen ist, dann hat Gott da die Leute von nebenan geschickt, um sie dort auf ihre Wurzeln zurückzuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute auch erleben. Ich sehe es als ziemliche Herausforderung, auch hinsichtlich der Religion, des Glaubens, die Entwicklung in den letzten beiden Jahren hier auch in unserem Land. Grenzen der Naturwissenschaft. Ich habe eine Kollegin, die sagt, wir haben so, kam dann über Gott und Glaube zu sprechen und einmal sagte sie, ja, also ich habe meine wissenschaftliche Anschauung. Und damit war das Gespräch beendet an dieser Stelle. Position unserer Kollegen und Nachbarn, ich habe eine wissenschaftliche Weltanschauung. Ich weiß und du glaubst nur. Ja, ich kann mich erinnern, in der Schule musste ich lernen, Materie ist eine objektive Realität, die außerhalb unseres Bewusstseins existiert und von ihm unabhängig ist. Ich weiß nicht, wem das auch so ging. Ich habe dann Ärger gekriegt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe dann aufgeschrieben, Materie ist eine objektive Realität und nicht die objektive Realität. Das ist der Anspruch der Naturalisten, dass sie alles erfassen könnten mit den Werkzeugen, die sie gebrauchen können. Habe dann gelesen, in der Physik gibt es dann noch eine andere Definition. Man schreibt dort, materiell ist alles objektiv Existierende, also objektiv existierend heißt, es ist für mich so wie für dich, für uns alle gleich, ja. Alles objektiv Existierende, das wiederholbare Wirkung zeigt und messtechnisch nachweisbar ist. Und dort dürfte schon klar sein, dass es auf dieser Welt vieles gibt, was sich nicht wiederholt und was auch messtechnisch nicht nachweisbar ist. Naturwissenschaftler, also diese Naturalisten berufen sich ja auf die Naturwissenschaft, sie beobachten, messen und analysieren Zustände und das Verhalten der Natur mit Methoden, die eine Wiederholbarkeit der Ergebnisse sichern. Wenn ich also eine Methode habe, um irgendwas zu untersuchen und kommt jedes Mal was anderes raus, kann ich keine Wissenschaft betreiben. Mit dem Ziel, Regelmäßigkeiten zu erkennen. Ja, das heißt aber nicht, dass es das nicht gäbe, wenn Dinge bloß einmalig auftreten. Ja, Martin Neukamm, Naturalist und engagierter Gegner der Schöpfungslehre, schreibt dann: Keine einzige wissenschaftliche Theorie oder technische Beschreibung nimmt auf übernatürliche oder immaterielle Sachverhalte Bezug. Das Problem? Ja, ich habe es ja ausgeschlossen methodisch, ne, weil ich nicht arbeiten kann, wenn es mit Dingen, die einmalig auftreten, kann ich keine Gesetze bilden, wenn ich Dinge nur einmal feststelle. Der Herr ist auferstanden aus dem Grab. Ja, das kann ich nicht wiederholen, nicht prüfen. Ja, und dann kommt einer und sagt, ja, wissenschaftlich ist das totaler Quatsch, dass der Herr dass Jesus auferstanden ist. Ja, die Methoden der Wissenschaft sind ungeeignet. Ich kann da kein Experiment machen dazu. Naturalisten gehen davon aus, das, was also in der Wissenschaft nicht da ist, was ich in der Wissenschaft nicht betrachten kann, kann es auch nicht geben. Es gibt, welche Dinge sind außerhalb. Wunder, hatte ich schon gesagt, aber ist auch anders. Messfehler. Ja, ich kann zwar versuchen, die Systematiken zu finden, aber letztlich gibt es immer wieder unerklärliche Beobachtungen, auch in den Experimenten, die ich vorerst nicht erklären kann. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Entstehung, Schöpfung. Was ist mit dem Bewusstsein? Ich war mit dem Andreas zum Lichtseminar in Hartenstein gewesen und habe dort erfahren, dass also viele Frauen mehr sehen als wir Männer, was die Farbe betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, weil die Frauen oder ein ganzer Teil der Frauen, die haben Sinneszellen, die haben Männer nicht. Und damit können sie zwischen grün und blau, wo für den Mann so alles eine Soße ist, ne? Sei denn erst noch grün-blau blind, ja, dann erst recht, können sie ganz fein unterscheiden. Und das viel, also ich möchte mal sehen, wie so eine Frau das sieht, so zwischen grün und blau. Ja. Und deswegen wurde uns gesagt, also wenn die Frau euch sagt, das passt nicht zusammen, wie ist das aus, farblich, dann streitet nicht mit ihr, die sieht das wirklich so. Und du kannst das nicht nachvollziehen, wie das ist. Und ja, das ist schon die Frage, wie kommt denn die Wellenlänge, die ich mit dem Messgerät messen kann, wie kommt sie in meinen Kopf hinein, dass ich sehe, ist es grün, ist es orange. Wir haben hier so einen Ärger mit dem Orange an der Wand, weil wir immer irgendwie grün dabei ist. Das war eigentlich der Anlass, dass wir über Farbe nachgedacht haben. Wie existiert sie überhaupt? Es gibt eine Wellenlänge, die orange ist und sie regt die roten und die gelben Zäpfchen an. Und so setzen wir es wieder zusammen mit dem Orange. Ich kann auch rotes und gelbes Licht mischen, haben wir den gleichen Eindruck, Orange. Wie kommt es in unserem Kopf? Ich kann zwar die Erregung der Areale, ich kann die Nervenleitung, die wo im Kopf sich dort was regt, das kann ich messen, aber wie es in mein Bewusstsein hineinkommt, verschließt sich der Wissenschaft. Schmerz, Liebe, in Wert. Ich kann den Preis bestimmen, aber was ist der Wert? Kann ich den Wert messen? Ein Experiment? Welches Experiment will ich machen über den Wert? Beispiel an vielleicht an diesem Kreuz. Wissenschaftlich, ich könnte die Reflexion messen, ich könnte eine Oberflächenrauigkeit messen, vielleicht die Härte, ich könnte ein Loch reinmachen oder irgendwie eine Probebohrung, könnte die Schichten erkunden dieses Kreuzes. ja, könnte vielleicht auch schauen, wie es da oben zusammengesetzt ist und da vielleicht, wie der Schnitt dort oben drin ist. Es gibt aber vieles, ich kann es nicht erfassen. Der Zweck des Kreuzes, warum steht es dort? Möglicherweise ist es nutzlos, ja, da stützt die Decke nicht ab. Ich festhalten kann ich mich auch nicht. Also wahrscheinlich hat es keinen Zweck. Ne? Der Zweck erschließt sich nicht aus der Wissenschaft. Die Schönheit, ist das Kreuz schön? Ist es glatt, ebenmäßig? Was hat sich der gedacht, der das Kreuz dahingestellt hat? Warum ist es glatt und nicht rau? Ja, wir wissen, eigentlich ist es ein Folter, ein Hinrichtungsinstrument. Ja, es ist wie so ein wie so Daumenschrauben und so hängen wir ja auch nicht auf, so was Ähnliches auf das Kreuz. Warum steht das hier? Ist es so glatt? Es könnte auch raus sein. So ist es, ja, der Wert, hat es einen Wert, das Kreuz. Kann mich erinnern, hier war mal eine Zeit, da waren hier noch zwei andere Kreuze und war so ist dieses Kreuz wertvoller als das Kreuz, was vielleicht hier noch lag zur Auswahl. Das kann man mit Naturwissenschaft nicht feststellen. Und aber doch ist es da. Der Wert, mein Wert, dein Wert, ergibt sich daraus, dass Gott mich, dich gemacht hat, nicht aus dem Zufall. Das ist also definitiv nicht erfassbar, aber ich meine schon, es hat einen Einfluss auf unsere Welt, weil der Wert dieser drei Kreuze, also dieses hier und dieser beide hier unten, hat ja jetzt zur Folge geführt, das Kreuz steht noch hier und nicht diese anderen beiden. Ja. Also war dieses Kreuz, hat es Gründe gegeben, das so zu lassen. Wie kann denn, was wir dann auch oft lesen und hören, dass man sagt, ja, wer an die Schöpfung glaubt, bedeutet das Ende der Naturwissenschaft, die Naturwissenschaft in Gefahr. Es war also in den USA, hat man ein Schöpfungsmuseum eröffnet und da hießen die Zeitungsmeldungen, Naturwissenschaftler sind entsetzt. Wie kann es dazu kommen? Wenn wir das mal gegenüberstellen, vielleicht ein Naturwissenschaftler, der Naturalist ist und ein Naturwissenschaftler, der von der Schöpfung überzeugt ist, dann meine ich, der Naturalist erforscht die Welt mit dem Ziel, die Höherentwicklung nachzuweisen. Das ist sein permanentes Ziel, die Höherentwicklung nachzuweisen. Und ich kann es manchmal gar nicht lesen, gar nicht mehr hören, wenn ich einen Artikel lese und dann steht, ja, die Evolution hat. Und ich meine, warum kommt das da rein? Braucht man eigentlich gar nicht für diesen Artikel. Ja, die Evolution hat dieses und jenes geschaffen, steht dann drin. Und Kutschera, also was auch so ein deutscher führender Naturalist ist, schreibt, alle Fragen, die die Welt uns aufwirft, können nur durch eine evolutionäre Einstellung zugänglich werden. Ja, wenn man so natürlich an die Naturwissenschaft herangeht, dann ist von vornherein klar, was hinten rauskommt. Ein Wissenschaftler, der Gott vertraut, der von der Schöpfung überzeugt ist, wie wird es der machen? Der wird forschen, Experimente machen, um hinter den Plan zu kommen. Also in der Bibel haben wir gelesen, die Schöpfung ist planvoll. Es ist nicht einfach so. Man wird sagen, na, wie ist die Uhr aufgebaut? Wie funktioniert dieses mit jenen? Welchen Sinn hat dieses Teil? Ja, und so vielleicht noch ein Beispiel dazu. Der menschliche Wurmfortsatz am Blinddarm, der manchmal dort abgeschnitten werden muss. Der Nachfolge Darwins wusste man ja genauso, ganz genau, wozu der gut ist. Der ist also dort der Rückstand, der früher, was weiß ich, Fleisch oder was da manche der Menschen seiner früheren Entwicklungsgeschichte verdaut hat. Und man kann also dann sehen, wie die Entwicklungsgeschichte des Menschen vom Tier zu dem, was er heute, und da ist eben so ein Anhang noch übrig, hat er mitgenommen über die Evolution. Nur ist das falsch. Inzwischen hat man herausgefunden, dass man den Stammbaum des Blinddarms nicht ableiten kann. Die Blinddarme sind sehr unterschiedlich verteilt. im Tierreich auch. Und man hat auch herausgefunden, seine Funktion. Welche Herangehensweise ist jetzt besser? Also persönlich denke ich, ist es schon gut, Funktionen zu suchen und nicht die Abstammung vorauszusetzen. Die Voraussetzung dort ist, Sie sagen, wir setzen die prinzipielle Richtigkeit der biologischen Evolutionslehre voraus. Wir setzen voraus, dass sie universelle Gültigkeit hat, dass sie im organischen Bereich genauso zur Geltung kommt wie im anorganischen und darüber hinaus auf die Sphäre des Psychischen, des Sozialen und Kulturellen ausgedehnt werden kann. So sieht man das bei den Naturalisten. Die Konsequenz, die Welt entwickelt sich in Naturvorgängen. Also, wenn ich sage, es ist Zufall, dass die Teilchen zusammengefunden haben, Atome gebildet, dass das Leben entstanden ist. Es ist Zufall und hat keine Bedeutung, dass der Mensch entstanden ist. Dann hätte es auch letztlich keine Bedeutung, was der Mensch macht. Wieso habe ich dann überhaupt ein Ziel, wenn ich ziellos entstanden bin? Die Bibel sagt, wir haben das Ziel, den Schöpfer zu ehren, die Geschöpfe zur Ehre des Schöpfers. Aber wenn ich aus Zufall entstanden wäre, die Straßen, Häuser, was der Mensch sich ausdenkt, was er plant, warum sollte das einen Plan haben? Und an der Stelle, ist der Naturalismus schon widersprüchlich, denn wieso geben sie sich so viel Mühe, wenn sowieso alles von selber so abläuft, dem Zufall gemäß? Warum muss man denn diskutieren gegen die Schöpfungsgläubigen? Die komplizierte Struktur und der Lebenslauf des ganzen Universums hätte dann ja schon im Urknall drin gesteckt haben müssen. Na, wenn ich sage, ich kann immer von jeder Folge auf die Ursache, kann alles rauskriegen, wo es herkommt, sind auch ein ganzer Teil Menschen, die Gott nicht kennen, die davon heute abgekommen sind. Aber dann müsste ja alles dort schon drin gesteckt sein, haben. Mein Bewusstsein, mein Geist, müsste dort schon drin gesteckt haben. Die Folge wäre unerheblich, wo die Materie herkam. Doch ich weiß, dass die Materie, das Weltall, komplexes Leben, den Menschen, das Bewusstsein hervorbrachte und dass die Materie so ein Bewusstsein hervorbrachte, dass ich das alles erfassen kann und beschreiben. Finde ich ganz schön mutig. Das höhere, komplexere stammt vom Niederen ab, sagen sie. Darwin wird zitiert, in einer künftigen Zeit, die nach Jahrhunderten bemessen, nicht einmal sehr entfernt ist, werden die zivilisierten Rassen der Menschheit wohl sicher die wilden Rassen auf der ganzen Erde verdrängt haben. So sah also die Weiterentwicklung bei Darwin aus. Man hat das dann später ausprobiert und ist erschrocken über das Ergebnis. Aber diesen Ansatz finden wir immer wieder. Religion hätte sich entwickelt. Der Geist und die Fähigkeiten des Menschen hätten sich entwickelt. Marx schreibt, die Gesellschaft hat sich entwickelt. Früher, die waren etwas rückständig, heute sind wir besser. Das Universum, die Materie entwickelten sich. Das Leben entwickelt sich, hat man behauptet, und doch muss man staunen, man gräbt alte Fossilien aus, die sehr komplex und weit entwickelt sind. Aber das drückt man zur Seite. Ist es nachweisbar, dass sich die Kultur entwickelt? Ich habe ein Buch zu Hause von Roger Libby über die Sprache und er legt dort dar, dass die Sprache der Urvölker sehr komplex ist. Man kann dort überhaupt keine Entwicklung feststellen im Vergleich zu heute. Und man hat festgestellt, dass zivilisierte Kulturen, wo die zerstört wurden, wo die Zivilisation weggefallen ist, dass sie ganz schnell wieder in der Steinzeit angekommen sind. Wenn der Geist, meine Person, wenn das nur ein Ergebnis von Chemie und Biologie in meinem Kopf wäre, was hätte es für Folge? dann wäre mein Wille eigentlich nur Einbildung. Ich wäre ja durch die Gesetze der Chemie und Biologie völlig vorherbestimmt in dem, was ich tue. Und so schreibt auch ein Hirnforscher, Wolf Singer, Verschaltungen legen fest, wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen. Und wenn wir aber von Freiheit nicht mehr sprechen können, hätten wir keine Verantwortung, denn wir wären ja vorherbestimmt. Strafe, Sünde, Sühne, Strafe, Sühne wäre bedeutungslos. Es gäbe natürlich keine Sünde, klar. Man kann ja nichts dafür. Eine Umwelteinflüsse haben sie so geprägt. Müsste ich dann strafen? Eine Strafe wäre dann eigentlich auch bedeutungslos. Vielleicht eher zur Vorbeugung. Aber sonst, die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder ist verantwortlich für sich und ein Stück auch für andere. Moralvorstellungen ist das Letzte hier in diesem Abschnitt. Wenn sie dann sich entwickeln, wenn also Moral von letztlich aus der Materie entstanden wäre und veränderlich wäre, dann wäre Moral, was gut und böse ist, wäre eine Abmachung unter den Menschen. Also wir könnten uns dann treffen und ohne Bezug auf irgendwas können wir ausmachen, was gut und böse ist, wenn das stimmen würde, was Naturalisten glauben. Wie ginge das dann? Dann könnten wir das so machen, dass es passt. Das würden wir nicht machen, ja? Wenn wir irgendwie Regeln aufstellen, wir würden schauen, was sagt Gott dazu. Und wenn die Regeln falsch sind, dann könnte einer kommen und könnte sagen, ey, Gott sagt aber was anderes. In der Zeit des Josia hatte man auch Moralvorstellungen, man hat eine Lebensweise gehabt und man hat dort diese Schrift Gottes gefunden und das hat zur Umkehr geführt. Luther ist zu seiner Zeit an die Fürsten herangetreten und hat sie an ihre Verantwortung vor Gott erinnert und die Folge waren, dass die Fürsten dann auch einfache Leute an die Bildung herangeführt haben. Man hat Schulen gebaut für Kinder der Landarbeiter, die vorher ohne schulische Bildung waren, dass sie lesen und schreiben konnten. Man hat das angenommen, aber das wäre dann nicht möglich. Dann wäre das Moral bloß eine Abmachung nach dem Naturalismus. Der Es wäre relativ. Die Folge, was man beobachten kann, die Moral der Stärkeren setzt sich durch. Die, die am lautesten schreien, die, die die meiste Macht haben, die setzen sich durch. Ja, Darwinismus live, könnte man meinen. Das Prinzip also kommt dort zum Ausdruck. Und ja, aber mit Würde und Heiligkeit des menschlichen Lebens sind so nicht haltbar. Das Prinzip der Geschichte und des Lebens wäre also Kampf ums Dasein, bei dem die faktische Selbstbehauptung der einzig denkbare Zweck ist. Wenn wir in die Geschichte schauen, wir sehen das auch in negativen Beispielen. In dem 20. Jahrhundert, Leute sagen, das 20. Jahrhundert ist der Nachweis, dass die Gewalttätigkeit und Boswille des Menschen nicht aus dem Glaube kommt, sondern im Menschen selbst liegt. Dass nämlich gerade in den Regimen, wo man dem Naturalismus nachgefolgt ist, nämlich in Deutschland und in Russland, dort Millionen Menschen umgekommen sind für eine bessere Welt, wie man hoffte. Ja, in Deutschland wollte man eine bessere Welt schaffen, indem man andere Menschen aus dieser Welt tilgte. Und das war das Gleiche mit Stalin in Russland. Und wir sehen Mord und Leid. Gibt es heute so Wege, wo wir der Moral Gottes, der außenstehenden Moral entkommen wollen, wo man Dinge neu definiert, die bisher klar waren, ja, eher exklusiv für einen Mann und eine Frau. Oder sollte man den Ehebegriff erweitern? Ja, das ist so eine Frage, wo ich meine, man hat diese Diskussion des Naturalismus einfach praktisch umgesetzt. Wir sehen das. Habe letzte Woche gelesen, dass Amnesty International also künftig für die Legalisierung der Prostitution kämpfen will. Auch dort Maßstäbe völlig neu definiert. Wir erleben auch, dass man dann sich umkehrt wieder und Fehler auch merkt. Ja? Vor einem Jahr oder so, Kinder als Objekt der sexuellen Befreiung. In den 80er Jahren, habe ich gelesen, war das dort in manchen Kreisen noch sehr gute, moralisch erstrebenswert. Und heute stellt man fest, es hat doch Schuld mit sich gebracht, weil diese moralischen Maßstäbe, die man sich damals gebildet hat, falsch waren. Hätte man vielleicht sich nicht auf sich selbst berufen und nach oben geblickt, wäre man vielleicht verschont geblieben. Oder heute Diskussion ums lebenswertes Leben. Wertvoll, was ist wertvoll? Ein Leben, weil Gott es gemacht hat, weil Gott es gibt und Gott es nimmt? Oder ja, ist es wertvoll, wenn das Leben Ungeborener, das Leben unheilbar Kranker, war so Diskussion im letzten Jahr. Ich denke auch dort, in der Auswirkung des Naturalismus, dass sich Wertvorstellungen, die über Jahrhunderte gegeben waren, plötzlich ändern. Aber die Bibel kennt das auch schon. Dort lesen wir, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und so ist es nicht neu. Ohne Bezug nach oben wird letztlich die eigene Moral absolut gesetzt. Emanzipiert setze ich durch, was mir passt. Wie wir das heute erleben, hatte ich auf Beispiele gebracht. Meine Frage eingangs, warum erleben wir so viel Hass und Feindschaft, wenn es auf die Schöpfung, auf den Schöpfungsglauben zu sprechen kommt? Könnte es sein, jetzt von der Moral ausgehend, das Motiv, ihr werdet sein wie Gott? Ich, nicht Gott, ich möchte meine Moral selbst machen. Könnte es das sein, was hier diese Feindschaft auch hervorbringt? Ausblick, weiß nicht, könnte es sein, es ist jetzt ein bisschen chaotisch auch gewesen und ich muss gestehen, mir ist es auch schwer gefallen, Dinge zu ordnen. Vielleicht wollt ihr das noch ein bisschen vertiefen, dieser eine oder der andere, und es sind also wirklich sehr schlüssige Argumentationen. Ich möchte euch zeigen, dieses Buch von Markus Wiedenmeier, Welt ohne Gott, dort stand also ein Großteil der Argumente her, was ich jetzt vorgetragen habe, aber das ist bloß 1% von dem, was hier drin steht, weil man müsste es lesen. Ich stelle das dann in die Bibliothek hoch, wenn es jemand interessiert. Meine Empfehlung. Wir wollen Dinge beobachten, einordnen, was uns so umgibt. Die Zeiten ändern sich, aber alle haben die Chance, Gott zu erkennen. Und so möchte ich nochmal lesen, und aber ohne Schadenfreude bitte, aus Römer 1, Vers 18. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht. Ach so, ein bisschen vorher noch. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht, sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sie sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise, wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Damals sind sie niedergefallen vor diesen Vögeln und Tieren. Heute sprechen wir diesen Tieren das Schöpfungspotenzial zu, was Gott zukommt. Ja. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihre Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Ja, ich möchte aber damit nicht aufhören, sondern mit Kolosser. Kolosser 1, Vers 3 möchte ich noch lesen. Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil wir von eurem Glauben an Christus gehört haben und von eurer Liebe zu allem, die Gott geheiligt hat. Und wir danken für die Hoffnung, deren Erfüllung euch im Himmel erwartet. Davon habt ihr ja schon gehört, als euch die Wahrheit der guten Botschaft erreichte. Diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So ist es ja auch bei euch geschehen, seit ihr gehört habt und die Wahrheit der Gnade Gottes anerkannt habt. Es war Epaphras, unser lieber Mitsklave, der euch diese Lehre gebracht hat. Er ist ein treuer Diener von Christus und das kommt euch zugute. Er hat uns auch von der Liebe erzählt, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Ich überspringe mal ein Stück. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes und steht über allem Geschaffenen, denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang, er ist als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, wir haben heute gesehen, dass also eine andere Auffassung doch ganz schön zu Widersprüchen führen kann, hoffe ich mal, der hat sich uns offenbart. Den dürfen wir kennen und der hat seinen Sohn gegeben, damit wir mit ihm zusammen sein können, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Darauf dürfen wir uns freuen und ja, wir brauchen uns, glaube ich, nicht zu ärgern über Dinge, die uns so begegnen. Freuen wir uns auf das, was der Herr uns geschenkt hat und auf das, was uns erwartet in der Herrlichkeit.